In der heutigen Folge geht es um den deutschen Mittelstand und seine Möglichkeiten, Custom Experience Management wirklich zu treiben. Wir stellen eine aktuelle Studie zum Thema vor und diskutieren über die wichtigsten Elemente, auf die Mittelständler achten sollten, wenn sie sich ernsthaft um Customer Experience Management in ihrem Unternehmen kümmern wollen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Perner und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Ipsos Customer Experience, deinem Partner für ganzheitliches Human-Centric Customer und Employee Experience Management. Das umfangreiche Lösungsportfolio erlaubt einen differenzierten Blick auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden in jeder Phase der Customer Journey. Mithilfe moderner Forschungsmethoden, Analytics und Beratungstools hilft Ipsos aber auch dabei, zukünftige Kundenanforderungen vorherzusagen. Damit können Unternehmen frühzeitig bessere und differenzierte Kundenerlebnisse gestalten. Bei Ipsos geht man menschlichem Verhalten konsequent auf den Grund, egal ob im Bereich Kunden- oder Mitarbeiter-Experience. In der Zusammenarbeit hilft dieses Human-Centric Mindset und die hohe Kompetenz der erfahrenen EX- und CX-Berater, Projekte erfolgreich abzuwickeln und den maximalen ROI zu erzielen. Das macht Ipsos zu einem so besonderen und wertvollen Partner. Mehr Informationen zu Ipsos Customer Experience findest du auf www.ipsos.de. Customer Experience Management ist im Mittelstand angekommen. Das erfahre ich aus vielen Gesprächen und zuletzt aus der wirklich gut gemachten Mittelstand-CX-Studie für die Dachregion von Question Pro in Kooperation mit der Shift-CX und der Beratung CX-Executives. Die wichtigsten Ergebnisse wollte ich unbedingt noch vor den Sommerferien im Podcast vorstellen. Also habe ich mir Michael Lersch eingeladen. Michael ist Head of Business Development, Market Research und Customer Experience bei Question Pro. Und außerdem verbinden uns eine bestimmt 30-jährige Zusammenarbeit. Und weil ich Michael so gut kenne, nutzen wir diese Folge auch dafür, über die wichtigsten Elemente von Kundenfeedbacksystemen zu diskutieren. Denn nicht jeder Mittelständler hat die gleichen Voraussetzungen und nicht jeder Bestandteil eines CX-Systems ist wirklich ein Must-Have. Außerdem werden gerne mal ganz grundlegende Probleme zu Beginn übersehen. Wir starten also einen CX-Rundumschlag über und für den Mittelstand in der Dachregion. Viel Spaß dabei! Hallo Michael, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, ich freue mich hier zu sein heute.
Lieber Michael, wir kennen Sie ja seit Jahrzehnten, ist glaube ich nicht übertrieben, aus der persönlichen Zusammenarbeit und das auch aus ganz unterschiedlichen Rollenperspektiven. Wie haben sich denn für dich deine Themenschwerpunkte über die Jahre so entwickelt? Was hast du alles gemacht schon?
Da hast du recht, Jahrzehnte. Ich habe sogar letztes Mal wirklich auch, wo wir ja wieder uns mal öfters gesehen haben, weil ich ein bisschen nachkenne, da habe ich auch mal wirklich rückblickend mal geguckt, was ist denn eigentlich überhaupt alles passiert? Erstmal bei mir selber natürlich auch. Und ja, das ist schon, wenn ich so zurückblicke, wirklich meine gesamten Wege waren jetzt nach dem Studium, ich glaube, die waren immer Technologie, Daten und Kunden. Diese drei Faktoren sehe ich die ganze Zeit bei mir. Das muss ich auch sagen. Und da haben wir, wenn ich sage, an meinem Anfang, Kanter, da haben wir uns ja auch kennengelernt, sage ich mal, zu der Zeit. Das war für mich so diese klassische Konzernstruktur, in der ich dann angefangen habe, auch zu arbeiten. Hatte da, war ich ja für die Bereiche Datenerhebung, Datenauswertung und vor allem das, was auch meine Liebe immer da war, die Datenvisualisierung war immer da mein Thema. Fachlich alles mega spannend, hatte ich auch die Bereiche aufgebaut, ja auch in München, da wo wir uns ja dann immer über den Weg gelaufen sind, ne? Und das war schon super. Und dann aber wollte ich für mich selber, habe ich dann gemerkt, wollte ich so ein bisschen aus diesem Konzern raus, weil ich einfach Gestaltungsfreiheit mehr haben wollte. Das hatte ich, dann bin ich auch immer auf so einem, wie sage ich, von einem Tanker in ein Speedboot gewechselt, da bin ich zu der Presi gegangen. Firma, auf einmal weltweit 100 Leute, die hatten wir in einem Flur allein in München schon gehabt. Das war dann was komplett anderes für mich. Und da war ich dann ja für das Deutschlandgeschäft verantwortlich, bin am Ende sogar auch Geschäftsführer geworden. Das war eine super intensive Reise für mich, das muss ich schon sagen, die ich da unternommen habe. Dann kam irgendwie das Gleiche wieder, da Previ ist dann ja mit Confirmit und Focus Vision zusammengegangen, ein großer Merch war das, ist dann mit dem Norm Forster dann alles entstanden und wurde dann von der Firma Pressgeny aufgekauft. Dann war ich wieder in diesem großen Konzern, sehr viele Strukturen, Integrationen, die abliefen und dann habe ich mich wirklich auch bewusst wieder für einen Wechsel entschieden, im Endeffekt sogar so ähnlich wie damals, kann man fast sagen. Und das hat mich dann jetzt zu Question Pro gebracht. Im Vergleich zu Forster, kleiner, agiler Anbieter mit aus meinen Augen riesengroßem Potenzial. Und hier kann ich auch wieder das tun, was ich für mich am besten kann. Dynamik reinbringen, Kunden helfen, hoffentlich moderne Feedback-Prozesse auch immer aufbauen und das Geschäft einfach mitentwickeln in der Dachregion.
Du beschreibst ja ganz gut, was in dieser Industrie, also ich meine, dein persönliches Schicksal ist ja ziemlich gebunden an dem, was in der Industrie sowieso passiert ist.
Ja.
Ohne Ende Merch, also es wurde immer größer, dann bist du wieder irgendwo in was Kleineres gegangen. Oder wie ich, der halt dann sehr lange in diesem großen Konzern dafür halt in anderen Rollen unterwegs war. Die Unternehmen ändern sich, aber haben sich aus deiner Sicht auch die Kundenanforderungen an die Unternehmen in den letzten Jahren verändert? Also ist da, sind Kunden schlauer geworden in dem, was sie, wie sie diese Tools einsetzen, welche Tools sie konkret suchen? Oder ist es im Prinzip immer noch so wie bisher, dass man im Prinzip gemeinsam mit dem Kunden eine Vision dafür entwickelt, was eigentlich jetzt für die Problemlösung am besten geeignet wäre?
Sehr gut, Peter. Da sehe ich für mich eigentlich eine klare Entwicklung weg von dieser punktuellen Analyse, mehr hin zu dieser kontinuierlichen, integrierten Kundenverständnis. Also darum sehe ich eigentlich wirklich. Früher wollten Unternehmen eigentlich vor allem wissen, irgendwie was passiert. Also zum Beispiel, wie zufrieden sind unsere Kunden heute oder aktuell auf jeden Fall gerade. Und heute geht es viel stärker darum zu verstehen, warum etwas passiert. Also vor allem, das ist das Wichtige, was wir daraus machen können. Also wirklich, wir nehmen das mit. Was können wir jetzt machen damit? Meine Kunden, du, ich, wir selber, wenn wir uns in der Kundenrolle befinden, wir erwarten heute für dich Geschwindigkeit, direkte Handlungsempfehlungen in Echtzeit, die wir es ja auch überall kennen, wenn wir irgendwo sind, ne? Und irgendwie auch eine nahtlose Integration von Insights in Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig steigt aber auch der Anspruch an Datenqualität, Datenschutz und Relevanz. Und das gerade finde ich, wo wir auch hinkommen, im B2B und im Mittelstandskontext. So sehe ich das einfach. Und diese Insight-Industrie muss also nicht nur Daten liefern, sondern wirklich Wirkung entfalten, strategisch, kulturell und auch besonders operativ natürlich.
Du hast es ja schon angesprochen, wir wollen uns mit B2B beschäftigen. Und eigentlich ist das Thema ja sogar CX im Mittelstand, weil ich finde, da gibt es immer noch zu wenig drüber. Und ihr habt dazu eine ganz interessante Studie erst kürzlich veröffentlicht, die ist also wirklich echt frisch. Ich habe die gelesen, ich fand die sehr gut. Mit wem habt ihr das zusammen initiiert und durchgeführt?
Das war, sage ich dann natürlich, mit der Shift CX hauptsächlich dann gemacht haben. Und dann mit auch Heinrich Erken dann noch so zusammen. Wir waren dann so zu dritt da so unterwegs, genau.
Und wer wurde da befragt?
Also was wir damit machen wollten, wir wollten ganz klar bewusst herausfinden, wo der Mittelstand, sage ich mal, in der Dachregion beim Thema Customer Experience überhaupt steht. Also wie reif das Thema ist, wo es klemmt. Also Intention und wer sich auch wirklich darum kümmert. Das waren so unsere drei Hauptmerkmale, sage ich mal, dabei. Und deshalb haben wir gezielt Personen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen befragt. Das war ja unsere Zielsetzung dabei. Wir sind so gegangen von, sage ich mal, 50 Mitarbeitern bis so ein bisschen über 1000. Das war so, sage ich mal, unsere Zielgruppe, wenn man sagt, so der klassische Mittelstand. Genau, deswegen haben wir so gesagt, das war so unsere Grenze ein bisschen. Und da wirklich muss man sagen, ich glaube, das waren fast 95% der Befragten waren entweder wirklich Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen oder Inhaber. Das wirklich, das waren die, wir dann im Endeffekt befragt haben. Und da finde ich, sieht man super, dass CX irgendwie kein Randthema ist, wenn es, sondern direkt auf dieser Ebene auch angesiedelt ist. Das, was wir schon mal gesehen haben. Und ich finde, das ist auch diese wichtige Voraussetzung, damit überhaupt irgendwie mal wirklich was bewegt, wenn es da oben wirklich auch aufgehangen ist. von den Branchen selber her war total gemischt. Also wir haben jetzt nicht nur B2B, nicht nur Technologie genommen, wir haben das komplette, die komplette Bandbreite genommen, denn wir wollten einfach sagen, wirklich Muster erkennen im Mittelstand und nicht nur in einer speziellen Branche. Das war unsere Intention.
Wenn du sagst, es ist schon mal gut, dass die, die geantwortet haben, hierarchisch relativ oben standen, weil das sind auch die, die praktisch alles initiieren würden. Wie reif haben die sich denn gefühlt beim Thema CX?
Ja, das war, das Ergebnis war eher durchwachsen, sage ich mal. Man sagt wirklich ein Viertel der Befragten, also plus minus mal ein Prozent, sage ich mal, wirklich gesagt, sie sagen, sie haben sehr gutes Know-how in dem Bereich Customer Experience. Dann sage ich mal, weitere 40% denken, sie, das Wissen ist okay oder es ist gut, wenn man es mal so sagen kann. Das heißt, 65% sagen, wir sind auf einem soliden Level, mal so zusammengefasst. Aber wirklich nur ein kleiner Teil fühlt sich wirklich sicher. Das muss man schon sagen, wo man sagt, bitte, ich weiß, worüber ich spreche. Spannend ist aber vor allem, finde ich, auch noch die andere Seite, dass gut, glaube ich, ein Drittel war es, irgendwie gibt an, dass sie eher oberflächlich oder überhaupt kein Wissen vorhanden ist. Und das zeigt, finde ich, wirklich, dass viele Mittelständler sind beim Thema CX wirklich noch auf der Reise oder noch auf dem Weg, wenn man das so sagen kann. Sie wissen, es ist wichtig, aber es fehlt, das kommen auch gleich noch zu, glaube ich, an Strukturen, Zuständigkeiten oder auch einfach die Orientierung, wo sie hinwollen.
Ihr habt ja auch gefragt, wo die, inwiefern es eben, wie du schon gesagt hast, wie das verortet ist im Unternehmen, also wer ist verantwortlich. Und klar, das regeln natürlich nur die, die sich jetzt einigermaßen sicher fühlen. Dadurch ist es wahrscheinlich eben bei den anderen noch gar nicht so richtig geregelt. Aber denen, die sich da etwas sicher fühlen, wo hängt es denn? In welcher Abteilung ist es? Ist es Chefsache?
Also da muss ich sagen, das fanden wir, da waren wir extrem positiv überrascht. Es hat uns wirklich, dass wirklich, sag ich mal, 45% der Unternehmen haben auch gesagt, dass sie entweder eine feste Person für das Thema haben oder sogar schon eine komplette Abteilung für dieses Thema. Das waren, glaube ich, so 30% irgendwie, die sagen, die haben eine eigene Abteilung dafür. Das finde ich wirklich, dass man sieht, im CX ist im Mittelstand definitiv kein Fremdwort mehr. Das muss man ganz klar sagen. Es wird konkret daran gearbeitet. Dann hat man natürlich ein bisschen tiefer nochmal hereingeguckt, das war der andere Teil davon, um dann auch mal wirklich zu sagen, wo liegt denn die Verantwortung für das Thema? Und dann, ja, dann kam, sage ich mal, die kalte Dusche. Es war mal Marketing, dann lag es mal beim CEO, mal beim Kundenservice, auch der Vertrieb wurde mal genannt und auch die gesamte IT-Abteilung, die dann eher nicht so viel mit dem Kunden zu tun hat in der Regel, aber auch da war das Thema auf einmal aufgehangen. Und da finde ich wieder, da sieht man diese, wenn man diese breite Streuung dann auch einfach sieht, sieht man, dass irgendwie CX zwar wichtig ist, aber es wird einfach noch nicht ganzheitlich betrachtet. Das ist irgendwie noch nicht das strategische Thema auf der höchsten Ebene. Und ich glaube, da liegt genau die große Herausforderung für diesen Bereich einfach, dass solange dieses CX in unterschiedlichen Silos einfach verankert ist, fehlt, so kennen wir es ja auch immer, der sogenannte rote Faden, so nenne ich ihn einfach mal.
Ja, und du kommst halt unter Umständen auch mit deiner Initiative schlechter voran, weil dir alle unterstellen, du machst das aus Eigennutz.
Das ist die Sache dabei.
Unabhängig davon, wo du sitzt, brauchst du ja auch ein bisschen Ahnung davon, was für Methoden du einsetzen kannst, um eben diesen roten Faden überhaupt zu bilden. Zum Beispiel, dass man die Customer Journey kennt. Kennen Mittelständler ihre Customer Journey?
Ja, also nach den Ergebnissen wirklich haben 43% gesagt, der Befragten wirklich, sie hätten sie oder haben sie vollständig erfasst. Nehmen wir es einfach mal mit. Ne? Fast genauso viele waren es, plus minus 1%, haben gesagt, sie sind noch in der Umsetzungsphase. Und 12% haben wirklich ganz offen gesagt, das ist überhaupt kein Thema für sie. Und da finde ich, das zeigt wirklich ganz klar, viele haben einfach noch keinen vollständigen Überblick über die Kontaktpunkte. Und da muss man wirklich sagen, ohne diese ist es sehr, sehr schwer, gezielt an der Customer Experience wirklich arbeiten zu können.
Befragen tun ja eigentlich auch im mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen. Man kann ja einer Kundenfeedback-Befragung kaum mehr entgehen. Und ich nehme an, das ist auch im Mittelstand weitgehend so angekommen. Die Frage ist nur, welche Art von Befragung führe ich? Da habt ihr auch Befunde dazu. Wie würdest du das ausdifferenzieren, was die Mittelständler da bisher machen?
Genau, also da muss man sagen, da dominiert ganz klar, sage ich mal, diese klassischen Befragungsformate, wie man es so schön nennt. Ein Drittel der Unternehmen befragen ihre Kunden, Kundinnen direkt nach dem Kauf. Gut, knapp 24% waren es nach einem Servicekontakt. Und dann die andere Seite, auch ungefähr ein Viertel, ein bisschen weniger, führen diese sogenannten regelmäßigen Jahresbefragungen einfach durch. Wenn man aber dann genau hinguckt, sieht man wirklich, dass 13% wirklich entlang der Customer Journey vorgehen und sozusagen auf diese Touchpoint-Befragungen setzen. Das hat man schon relativ klar dann gesehen. Und das finde ich, das ist total schade, denn gerade da sind ja die höchsten Optimierungspotenziale. Das muss man ganz klar sehen. Deswegen finde ich, bleiben viele Chancen noch einfach für die Unternehmen noch ungenutzt.
Wenn die Unternehmen befragen, bei den Großunternehmen ist ja der NPS eigentlich so, der ist allein schon deshalb gesetzt, weil man halt messen muss. Und dann misst man lieber noch was anderes mit dazu. Wie ist das bei Mittelständlern?
Da ist es wirklich so eher, dass NPS da eine viel geringere Rolle tatsächlich spielt. Also es werden, ich glaube, nur 13% fragen von diesen Unternehmen nach dem NPS. Muss man ganz klar sagen. Da wird viel mehr nach dem Customer Effort Score, weil das ist man halt noch sehr operativ unterwegs tatsächlich gefragt, dass man über ein Viertel auf jeden Fall was dabei geht. Ganz klar gefolgt davon, also gleicher im Bereich war dann die typische CSAT-Befragung, also die direkte Zufriedenheit nach dem Kontakt, wenn man das überlegt. 18% benutzen überhaupt keine CX-Kennzahl, die wir kennen jedenfalls. Es waren also nicht keine klassischen von diesen dreien, die ich mal sage. Und NPS war mit 13% an letzter Stelle in diesem Fall.
Wer sich übrigens für diese Studie interessiert, ich werde in den Shownotes den Link für den Download für diese Studie hinterlegen, sodass man sie da auch abrufen kann. Die kostet ja nichts und dann kann man das auch nochmal nachlesen, wer sich dafür genauer interessiert. Weil wenn ich schon jemanden wie dich habe, der so technikaffin ist und im Prinzip auch wirklich sich in ganz unterschiedlichen Systemen ja auch auskennt, habe ich für den zweiten Teil mir gedacht, lass uns doch mal überlegen, wie würde denn ein praxistaugliches System zur Erfassung von Kundenbedürfnissen sinnvollerweise aufgebaut werden. Und auch wenn Mittelständler jetzt zuhören, dass man so mal ein bisschen hands-on Hinweise gibt, an das solltet ihr denken, in der Form solltet ihr vorgehen, diese Technologie ist jetzt besser oder weniger gut geeignet, die braucht man nicht im ersten Schritt, die kann man machen, muss man nicht machen, die sollte man machen. Und ich bin ja immer der Meinung, wie du ja auch, zuallererst sollte man Klarheit über die eigene Customer Journey haben. Jetzt haben 43%, glaube ich, gesagt, sie haben die. Das heißt aber im Gegenzug, dass fast die Hälfte das nicht hat. Wie aufwendig muss es denn sein, so eine Customer Journey mal zu mappen, einfach aufzuzeichnen, was passiert denn an allen Schnittstellen meines Unternehmens mit den Kunden?
Es ist weniger aufwendig, als wirklich viele denken. Wir reden hier ja nicht über ein fertiges CX-Datenmodell mit Heatmaps, Dashboards, sondern erstmal für mich die erste Orientierung, in der man sich so befindet. In meinen Augen, also sind auch meine Erfahrungswerte, was wir mit vielen Kunden schon gemacht haben, oft reichen wirklich 60, 90, vielleicht maximal 2 Stunden in einem Team, um erstmal eine grobe, aber sehr aufschlussreiche Journey-Skizze zu entwickeln. Am besten mit einer Leitfrage, die sollte man sich vorher überlegen, was erlebt unsere Kundin, Kunde vom ersten Kontakt bis zur Nachkaufphase? Und wo sind die Leute besonders begeistert oder auch frustriert? Und ich sage immer, die erste Version muss und soll auch gar nicht perfekt sein. Sie ist ein Startpunkt für alles Weitere. Und das Schöne, schon alleine diese Übung schafft erstaunlich viel Klarheit im Unternehmen selbst.
Meine Erfahrung ist ja auch, wenn ich da die Menschen aus den unterschiedlichen Abteilungen, die ja alle irgendwie von dieser Customer Journey betroffen sind, am Tisch habe und die endlich mal anfangen, in einer gemeinsamen Sprache darüber zu reden, ist das für viele zum einen total erhellend und man kriegt auch ein viel besseres Verständnis dafür, was der andere so tut. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass man sagt, an vielen Punkten haben wir ja vielleicht auch bereits Daten vorliegen, die beschreiben, was da passiert, die aber keiner auf dem Schirm hat, weil es nicht ganzheitlich geplant war. Hast du da Empfehlungen, wonach man graben könnte, wonach man schauen sollte, weil das sehr häufig eben tatsächlich vorhanden ist und die man dann praktisch schon mal dagegen mappen könnte. Daten, die nicht unbedingt direkt aus einer Kundenbefragung direkt kommen.
Ja, Peter, genau richtig. Man kann erstaunlich viel schon aus bestehenden Daten ableiten. Und das ganz ohne klassische Kundenbefragung. Da gibt es etliche Beispiele für zum Beispiel, klar, Website-Analytics. Zeigen, wo Nutzer abspringen oder auch lange verweilen. Die Daten hat man schon. Oder auch Service-Daten wie häufige Anfragen, Beschwerdegründe, Bearbeitungszeiten, die geben Hinweise auf Reibungspunkte mit dem Kunden schon. Oder klassisch aus dem Sales, was ich auch gut kenne, ist die sogenannte Sales-Conversion-Rate. Die helfen, kritische Phasen im Funnel zu erkennen. Oder selbst interne Infos wie Angebotslaufzeiten, Retourenquoten oder auch Support-Kontakte können Aufschluss geben. Und das ist zwar alles indirektes Feedback, aber direkt, wenn man sich damit befasst, mit diesen Daten, das kann schon sehr, sehr aufschlussreich sein. Und wirklich, und das ist ideal, um erste Hypothesen entwickeln zu können.
Wenn du jetzt einen Mittelständler berätst und er sagt, okay, habe ich verstanden, Herr Lersch, was sollte ich denn, wenn ich diese Übung gemacht habe, was sollte ich auf jeden Fall aus so einer Customer Journey Map für mich rausholen können? Woran erkenne ich, dass ich es eigentlich jetzt für den ersten Schritt schon mal gut gemacht habe?
Da gibt es so drei Dinge, die sollten am Ende auf jeden Fall sichtbar sein, wenn man so eine Customer Journey Klarheit darüber bekommt. Einfach, dass es für mich erstmal das erste ist, so diese Schlüsselmomente der Wahrheit, nennt man das so in unserer Branche. Also einfach die Phase oder Touchpoints, an denen Kunden besonders sensibel reagieren. Das zweite ist so diese emotionalen Hochs und Tiefs. Also sprich wirklich, wo läuft es reibungslos? Wo entsteht der Frust? Das ist oft wirklich ein wichtiges Prozessdetail, was man daraus bekommt. Und ganz, ganz wichtig ist diese interne Verantwortlichkeiten. Also wer im Unternehmen ist für welchen Moment der Journey auch wirklich zuständig? Also diese Zuständigkeiten. Und wenn diese Punkte greifbar sind, wird die Journey Map zum echten Steuerungsinstrument. Nicht nur ein, wie man so kennt, ein Poster im Intranet oder wir haben so einen schönen Arbeitsraum, wo ganz viele Post-its hängen.
Jetzt habe ich verstanden, wo meine Painpoints sind. Jetzt habe ich verstanden, wie grundlegend die Customer Journey funktioniert. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, ja, die Kundenfragen wäre auch gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt tatsächlich als Unternehmen ein Neueinsteiger in das Befragungsthema bist, es gibt immer irgendjemand im Unternehmen, der gesagt hat, ich habe schon mal eine Befragung gemacht und wenn es im Studium war. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob ich eine Kundenbefragung professionell zum ersten Mal aufsetze oder ob ich einfach nur einen Fragebogen schreibe. Und eine der wesentlichen Fragen, und da bin ich selber ehrlich gesagt in vielen Fällen gar nicht so ganz klar entschieden, sollte man als Neueinsteiger eher anfangen mit einer etwas grundlegenderen Relationship-Befragung, also einer eher dieser einjährigen Befragung, wo ich einmal so einen Rundumschlag auch dazu nutze, meine Kunden besser zu verstehen, meine Kundengruppen besser zu verstehen und was die vielleicht auf einem höheren Level antreibt? Oder sollte ich vielleicht gerade im ersten Schritt erstmal eine kurze Touchpoint-Befragung aufsetzen? Wie siehst du das?
Klar hängt das erstmal ganz klar vom Ziel ab, was man selber verfolgt. Aber ich sage ganz klar, für viele, die da neu in dieses Thema einsteigen, ist eine kompakte Touchpoint-Befragung auf der bessere Start. Und warum ist das so? Relativ, weil die schnell umsetzbar ist, konkrete Learnings bringt und nicht gleich das große Ganze abbilden muss. Das macht es dann auch viel, viel leichter einfach. Eine grundlegende Relationship-Befragung, also zum Beispiel, wie wir es auch kennen, diese klassische Zufriedenheitsmessung über alle Phasen hinweg, ist zwar strategisch wichtig, braucht aber viel, viel mehr Vorarbeit. Man braucht sowas wie diese klare Zielgruppendefinition. Man braucht eine saubere Datenbasis oder auch idealerweise den Blick auf die gesamte Customer Journey. Das ist sehr, sehr viel. Also deshalb auch lieber mein Tipp, lieber klein anfangen mit einer kurzen Befragung nach dem Kauf oder nach irgendeinem Servicekontakt. Das liefert sofort schnelle Erkenntnisse und das ist, glaube ich, das Wichtige. Es motiviert intern sofort. Das ist, finde ich, ein super Einstieg, dass man irgendwann mal mit so einem systematischen Kundenfeedback auch wirklich anfängt.
Ja, ein guter Punkt. Trotz allen Vorarbeiten braucht es ja, weil selbst für eine Touchpoint-Befragung muss ich ja irgendwie an Kundendaten ran Und da muss ich auch an ein paar Dinge denken, dass ich mich dann nicht selber ins Ausschieße, weil ich gegen den Datenschutz verstoßen habe. An was sollten denn Mittelständler grundsätzlich bei ihren Kundendaten denken? Was sollten sie auf jeden Fall mal überprüfen?
Also bevor man wirklich mit Kundendaten arbeitet, braucht es ein paar grundlegende Vorarbeiten. Sonst laufen Feedback-Projekte ganz schnell ins Leere. Da sehe ich, sage ich mal, 2 oder 3 Punkte, die wirklich da im Fokus stehen. Das ist für mich wichtig, man muss die Datenbasis klären. Also erst überhaupt, wo liegen denn unsere Kundendaten eigentlich? Das ist, hört sich immer sehr lustig an, aber es ist oft so, dass die über mehrere Systeme wirklich verteilt sind.
Genau, dieses eine CRM, wo die Kunden drin sind, das gibt's ja fast nie.
Nein, das sagt zwar jeder und behauptet jeder, aber die Wahrheit liegt wirklich woanders. Dann ganz wichtig, hast du auch schon gesagt, weil wir müssen den Datenschutz sicherstellen. Also wer Kunden befragen will, muss klären, ob dafür die Einwilligung vorliegen und auch ob die Verarbeitung wirklich DSGVO-konform ist. Also es muss diese Anforderungen einfach die müssen klar sein. Und ganz wichtig, dass dieser dritte Punkt, habe ich aber auch erst drüber nachgedacht, auf Vorbereitung des auch Gesprächs auch so ein bisschen, ist diese Segmentlogik überlegen. Das heißt, sprich, welche Kundengruppen wollen wir überhaupt ansprechen? Wer ist für welche Phase in der Journey relevant? Denn wirklich ohne ein Mindestmaß an Struktur versenden wir am Ende 500 E-Mails und bekommen 10 irrelevante Antworten heraus. Und das bringt dann auch nicht weiter. Wirklich kurz gesagt, wer sauber vorbereitet ist, kann viel gezielter und wirkungsvoller fragen. Spart Zeit, Frust und man sieht mehr Erfolg am Ende.
Jetzt sind gerade Mittelständler in Deutschland sehr häufig im B2B-Bereich unterwegs. Und B2B-Bereich ist auf der einen Seite ein bisschen einfacher von den Datenschutzanforderungen als B2C. Andererseits ist die Frage, was ist eigentlich der Kunde und wer entscheidet denn wann, im B2B ja sehr viel schwieriger, weil da unter Umständen ja ganz unterschiedliche Menschen an der Entscheidung für oder gegen einen Anbieter beteiligt sind. Ist das allen eigentlich so bewusst, zum Beispiel ein Buying Center und vielleicht sind dann auch die Kundendaten nochmal verstreuter, es gibt aber dafür weniger Kunden, das heißt man hat es schneller zusammengesammelt?
Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den ersten Punkt kurz einmal. Ich glaube, es wird wirklich oft gedacht, dass es im B2B einfacher wäre als im B2C, muss ich ehrlich sagen. Aber man muss ganz klar sagen, auch im B2B gilt die DSGVO. Das ist einfach so, ne? Das heißt ganz klar, wenn man mit jemandem sprechen will, Kundencenter und so weiter und so fort, man braucht einfach auch die Einwilligung davon und man muss klar sein, das sind personenbezogene Daten. Wichtig ist natürlich der Unterschied im B2C. Im Vergleich zum B2C, ist im B2B-Kontext, gibt es oft weniger sensible Daten und die Betroffenen sind im beruflichen Kontext kontaktierbar. Das macht es einfach, muss man wirklich sagen. Ne? Aber auch die rechtliche Grundlage ist hier, man braucht die Einwilligung, sonst darf man auch da keinen befragen. Der Datenschutz ist im B2B oft praktischer, einfacher zu handhaben, aber rechtlich komplett identisch wie im B2C. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Aber jetzt zu dem anderen Punkt, welche Herausforderungen haben wir denn im B2B natürlich? Das ist, wie du schon sagst, das sind diese komplexen Entscheidungsstrukturen. Man hat so viele verschiedene Ansprechpartner, verschiedene Rollen. Es gibt den Einkäufer, den Nutzer, technische Ansprechpartner. Das heißt, wen wollen wir überhaupt befragen und welches Feedback ist am Ende entscheidend für uns? Das ist ein Punkt. Dann gibt es lange indirekte Journeys. Wenn man sich mit diesen Journeys ein bisschen stärker auseinandersetzt, merkt man das am Ende, dass eine B2B-Customer-Journey ist eigentlich nie linear. Sie läuft über mehrere Abteilungen, dauert Monate sogar, hängt natürlich davon ab, was man vertreibt und hat ganz, ganz viele Touchpoints, die sogar vielleicht gar nicht messbar sind. Und ganz, ganz wichtig ist es im B2B-Bereich, man hat wenig Masse, aber eine hohe Bedeutung. Denn wir haben nicht 1000 Kundenfeedbacks wie im B2C, sondern vielleicht mal 50 strategische, wichtige. Und dann kann man sagen, dass fast jedes Feedback 3-fach, 4-fach, 5-fach einfach zählt in dem Sinn und nicht 1:1.
Jetzt habe ich verstanden, wen ich befragen will und ich habe auch irgendeinen Fragebogen. Jetzt kann man sich aber natürlich trotzdem die Frage stellen, nach dem, was du da angedeutet hast, so ganz trivial. Und ehrlich gesagt, wir sind jetzt natürlich da etwas gebiased, weil wir immer sagen, Freunde, glaubt nicht, dass das alles so ganz einfach ist, sondern es ist schon gar nicht schlecht, wenn das einmal jemand hilft, dabei aufzusetzen. Trotzdem gibt es immer stärker den Trend, dass man sowas gerne selber durchführen möchte, auch weil mittlerweile diese Befragungsplattformen, wie zum Beispiel ja auch eure, so nutzerfreundlich sind, dass das technisch gar nicht so das große Problem ist. Wann würdest du jemandem raten, sich auf jeden Fall doch noch, zumindest in der Anfangsphase, von einem Experten beraten zu lassen, wie man sowas grundlegend aufsetzt, eben nicht nur technisch, sondern insgesamt?
Genau, richtig. Also ich glaube, da ist erstens, man kann heute, wie du auch schon merkst, dadurch, dass es diese Tools gibt, alle, man kann viel, viel mehr selber machen, als man wirklich denkt gerade, denn gerade für den Einstieg, also zum Beispiel so eine kurze Kundenzufriedenheitsbefragung nach dem Kauf oder auch im Servicekontakt, da reichen wirklich einfache Tools aus, die sind auch intuitiv. Das kann man, finde ich, wirklich selber machen. Aber genau diese externe Unterstützung, lass es durch eine Beratungsagentur sein, durch einen Marktforscher, wie auch immer, die sehe ich dann wirklich als sinnvoll an, wenn es wirklich sehr strategisch wird. Also zum Beispiel Kundenbindungen, Markenwahrnehmungen oder auch systematische Segmentierungen. Da sollte man definitiv zu einem Experten auch wirklich gehen. Wenn viele, darf man nicht unterschätzen, interne Interessen ins Spiel kommen, auch da hilft wirklich dieser neutrale Blick von außen, den man ja nicht hat, man ist ja betriebsblind, das kennen wir ja auch alle. Oder auch ganz klar, wenn die ihr Ergebnis politisch belastbar sein müssen, also durch Entscheidungsgrundlage für große Investitionen richte ich mich neu aus, wenn man sowas macht. Da sollte man definitiv zu externer Unterstützung auch wirklich einholen. Aber ich glaube, für, weiß ich jetzt in Prozenten gesagt, für 70-80% der ersten Schritte reicht auch oft aus, einfach ein gutes Verständnis der eigenen Journey zu haben, einen klaren Anlass sehen, einfach mal den Mut, was zu machen und einfach mal loslegen. Das muss, kann man aber auch mal so sehen.
Ich meine, in modernen Plattformen ist ja dann auch so, da gibt es umfassende Templates, die kann ich dann auch schon mal hernehmen und dann sind die größten Fehler schon mal vermieden, dass ich ja, nein auf einer Fünfer-Skala abfrage. Wann stoßen so Templates oder so vorgefertigte Lösungen für Kunden an ihre Grenzen?
Die sind super hilfreich schon, gerade am Anfang. Man fängt ja nicht auf dem weißen Blatt an, man hat ja schon mal auf jeden Fall was in der Hand, ne? Aber man muss ganz klar sagen, die Grenzen, die Templates sind nie maßgeschneidert. Gerade in dem Bereich, worüber wir gerade reden. Sie geben zwar eine gute Grundstruktur, aber man sollte nochmal wirklich auf die Sprache, auf die Branche, es muss auf die Zielgruppe auf jeden Fall angepasst werden. Sonst
muss die Sprache meines Unternehmens eigentlich auch treffen. So wie ich mit meinen Kunden rede, so sollte dann der Befragung auch sein, genau.
Genau, richtig. Das unterschätzt man auch wirklich. Oder vielleicht manche Fragen passen gar nicht zur eigenen Komplexität, die man hat, weil im B2B-Bereich vielleicht sehr viele technische Produkte. Auch da muss man immer rübergehen, was er macht. Und man muss auch sagen, dass die strategische Tiefe fehlt manchmal, denn Templates beantworten ja nicht automatisch die Frage, was will ich wirklich herausfinden und wofür. Da muss man ganz klar sagen, dass Templates zwar gut sind, aber es ist doch wichtig, dass man da wirklich auch als, wenn man jetzt über einen Anbieter geht, dass auch da natürlich man Unterstützung dann bekommt, entweder vom Anbieter selber oder das andere Thema, was wir gerade, ob man dann sozusagen auch extern Beratung holt. Denn auch gerade sage ich mir jetzt für uns, es ist wichtig, wir finden ja Service, sagen wir ja, ne, finden wir super, aber nicht im Sinne ganz klar, mach halt mal selbst, sondern es soll unterstützend sein, diese Arbeit, um echt Mehrwert zu bekommen.
Jetzt habe ich den Fragebogen, jetzt weiß ich, wen ich befragen will. Es gibt, und du weißt, ich muss mich dir überhaupt nicht sagen, es gibt natürlich diesen kritischen Moment, du startest die Befragung und dann musst du ja irgendwie sicherstellen, dass die Untersuchung wirklich gut läuft. Und erfahrene Menschen, die in der Produktion solcher Studien schon viele Jahre gearbeitet haben, die wissen, da kann alles Mögliche passieren. Kann man an so einer Self-Service-Plattform wirklich schnell erkennen, auch als Laie, dass da gerade was total aus dem Ruder läuft?
Ja, also Peter, super wichtiger Punkt, ganz klar gesagt. Denn eine Befragung, das kennen wir auch alle, jedenfalls die, du und ich mit unserer Erfahrung, die kann technisch super laufen, aber inhaltlich trotzdem scheitern. Deshalb muss man ganz klar sagen, es ist wichtig, gerade wenn man mit DIY-Plattformen in dem gesamten CX-Umfeld sich darüber beschäftigt, da gibt es auch Frühwarnsignale. Und ich kann jetzt bei uns reden, bei Question Pro, wir dabei auf mehrere Dinge. Das ist sozusagen einmal dieses Live-Monitoring der Rücklaufzahlen. Da sieht man sofort, wie viele Teilnehmer wurden eingeladen, wie viele haben begonnen, wie viele haben abgebrochen. Das ist immer ganz wichtig, weil das zeigt immer sehr schnell, wo klemmt es denn einfach. Zum Beispiel ist die Ansprache falsch, der Fragebogen ist zu lang oder es können auch technische Probleme da sein. Dann gibt es die sogenannte Abbruchanalyse. Das heißt, man kann genau wirklich sehen, an welcher Stelle Teilnehmer aussteigen. Weil wenn man sagt, das im Beispiel, wenn jetzt 35% der Befragten an einer bestimmten Frage abbrechen, weiß man, an dieser Stelle stimmt irgendwas nicht. Da muss ich nochmal rein. Das kann inhaltliche Probleme sein, technische Fehler. Und dann gibt es natürlich diese Feedback-Funktion und auch Kommentarfelder. Das heißt, viele Unternehmen unterschätzen wirklich, wie wertvoll offene Rückmeldungen während der Befragung sind. Wenn freiwillige Teilnehmende sagen irgendwie, das ist mir unklar, warum fragt ihr das und so. Und da merkt man wirklich, dass an der Qualität einer Befragung auch nochmal ran muss. Das heißt, wirklich das Entscheidende ist, dass DIY heißt nicht, dass man auf sich alleine gestellt ist, sondern dass man mit den richtigen Tools selbst die Kontrolle behält. Das ist ganz, ganz wichtig.
In so Do-it-yourself-Tools ist ja normalerweise auch schon eine erste Auswertung in einem Standardformat drin. Und sehr gerne zeigt man dann im Sales-Pitch die wunderbaren Dashboards, die man so baut. Ich weiß, was du in deinem Leben schon für Dashboards gebaut hast, die also absolut nicht Standard waren. Wird das Thema Dashboards falsch eingeschätzt? Also ich meine, ich habe eine Kuchengrafik, alles wunderbar, und habe eine Balkengrafik, aber reicht es, um tatsächlich dann in diesem Bereich in einem Unternehmen mit den Standard-Boardmitteln Eindruck zu schinden und einen echten Effekt zu erzielen?
Ganz klar, Dashboards, bleibe ich bei, sind ein super Einstieg. Sie helfen enorm. Man sieht schnell, wo stehen wir, wo gibt's Auffälligkeiten. Aber wie du auch schon meintest, der Kuchen, der Diagramm, das ist zwar alles wunderbar, aber das verändert noch lange keine Prozesse. Dashboards sind quasi die Verpackung. Entscheidend ist, dass man die Daten richtig interpretiert und ganz wichtig, die konkreten Maßnahmen auch daraus ableitet. Und da ist es auch so weiter, da hilft auch, wie es ist, die KI, auch bei uns bei Question Pro. Man kann Tools erkennen heutzutage automatisch die Stimmungen, clustern Freitexte und zeigen Painpoints auf Knopfdruck. Und da muss man sagen, so werden aus vielen Einzelmeinungen schnell verwertbare Erkenntnisse. Und das auch ohne Data Science Expertise, die man da hat. Das heißt, wirklich kurz gesagt, finde ich, Dashboards sind der Start. Echte Wirkung entsteht aber durch die smarte Analyse.
Jetzt würde ich zum Schluss gerne noch was anfügen, weil ich das tatsächlich auch immer mal wieder Mittelständlern empfohlen habe. Baut euch doch so eine Referenzgruppe an Kunden auf, die ihr regelmäßig mal treffen könnt, die ihr informal auch qualitativ befragen könnt. Schaut, das sind neue Produkte, die wir geplant haben. Was haltet ihr davon? Oder wo drückt euch gerade aktuell der Schuh? Und wenn ich dann da mehrere habe, habe ich auch ein gutes Bild. Nennt man in Neudeutsch Community. Auch Do-it-yourself-Plattformen haben manchmal so eine Community-Funktionalität mit drin. Ihr habt es sogar relativ exzessiv ausgebaut. Welche Erfahrung hast du gemacht mit diesem Instrument, gerade bei Mittelstandskunden?
Aus unserer Sicht ist gerade im Mittelstand kann eine Community wirklich der sogenannte Game-Changer sein. Jetzt, warum ist das so? Weil man nicht jedes Mal bei Null anfangen muss, sondern Kunden dauerhaft einbindet dabei. Viele unserer Kunden, kann ich ganz sagen, die berichten von klaren Vorteilen. Die sagen, schneller Feedbackzugriff, keine lange Rekrutierung, man kann sofort loslegen, qualitativ oder quantitativ. Spart Zeit und Geld. Mehr Relevanz. Community-Mitglieder fühlen sich ernst genommen. Ihr Feedback ist offener und ehrlicher. Das zeigt man bei uns auch ganz klar. Und auch diese stärkere Bindung, denn gerade im Mittelstand gibt es oft langjährige Kundenbeziehungen. Eine Community stärkt diese Bindung und schafft eine Plattform fürs gemeinsame Lernen, Kunde, Unternehmen. Man lernt gemeinsam. Und gerade da bei Question Pro, wir unterstützen bei Aufbau genau solcher Communities, technisch, rechtlich natürlich auch wichtig und auch methodisch. Denn wichtig ist, eine Community läuft nicht von alleine, aber mit dem richtigen Setup wird es zum Innovationsmotor und wirklich zum Gamechanger.
Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich möchte aber trotzdem noch eine Frage stellen, nämlich was aus deiner Sicht der Aspekt ist, wo die Mittelständler, mit denen du es zu tun hast, die du kennengelernt hast über die Befragung, noch am meisten arbeiten müssen, damit sie tatsächlich ihr Kundenfeedback professionell und systematisch nutzen und in ihre Managementprozesse einbauen. Was fehlt da am meisten?
Da bringe ich mal ganz knallhart auf den Punkt. Da sehe ich die drei große Hürden wirklich. Feedback bleibt oft folgenlos. Ergebnisse landen irgendwo im PowerPoint, anstatt in Veränderungen, da wo es reinkommt. Da fehlt wirklich die Kette. Feedback, Erkenntnis, Entscheidung, Umsetzung. Anderer Punkt, haben auch unsere Ergebnisse gezeigt, unklare Zuständigkeit. Oft weiß niemand so richtig, wer Feedback nutzt oder daraus Maßnahmen ableitet. Und keine Systematik. Es fehlen feste Prozesse, Zyklen und Tools, um auch Einzelfeedback ein lernendes System zu machen. Aber da gibt es auch eine gute Nachricht. Daran kann man arbeiten. Sobald Unternehmen wirklich Feedback wirklich nutzen wollen, verändert sich oft das ganze Denken Schritt für Schritt.
Ganz herzlichen Dank, lieber Michael, für diesen, ich glaube, jetzt doch sehr praxisnahen, diesen vielen ganz praxisnahen Tipps für Mittelständler, wie sie mit dem Thema umgehen können. Ich fand's super. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Peter.
Das war Michael Lersch, Head of Business Development, Market Research und Customer Experience bei Question Pro. Mehr Informationen zu Michael gibt es in den Shownotes. Außerdem habe ich dort auch den Link zur kostenfreien Mittelstandsstudie abgelegt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. CX Talks macht jetzt nach 6 Jahren erstmalig eine Sommerpause. Diese füllen wir aber mit 4 Folgen CX Talks Summer Classics. Hier habe ich ausgewählte, besonders beliebte Episoden aus den letzten Jahren zusammengestellt, die noch so aktuell wie gestern sind. Ich bin gespannt, ob euch dieses Format gefällt. Ich freue mich jetzt erstmal auf Sonne und Strand und wünsche euch einen wunderbaren Sommer im Kreise eurer Liebsten.
Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.